Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen bei Porta, dem Geschichtspodcast von volksfreund.de. Und wir unterhalten uns heute über eine Episode, die vor 80 Jahren stattgefunden hat, am Ende des Zweiten Weltkrieges. Alliierte Truppen stoßen damals von allen Seiten nach Deutschland vor. Nach rund 5 Jahren Krieg steht das Nazi-Regime von Adolf Hitler vor dem Ende. 1944 ist das. Im Westen setzen die US-Amerikaner zum Sturm auf Trier an. Ein US-Soldat wird die römische Moselbrücke der ältesten Stadt Deutschlands retten, aber den Krieg nicht überleben. Und ein Trierer Experte weiß mehr hierzu. Ich begrüße heute bei uns im Studio Ernst Mettlach. Er ist bei der Stadt Trier tätig und sehr interessiert an der Geschichte seiner Heimatstadt. Hallo Ernst.
Hallo.
Ja, Ernst, du bist aus der Stadt Trier. Was kann man denn über deine Vorfahren erzählen?
Über meine Vorfahren kann man eigentlich ganz viel erzählen. Meine Familie lebt schon sehr, sehr lange in Trier und der Region. Ich kann sie lückenlos zurückverfolgen bis zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Davor ist nicht mehr so viel vorhanden, was ja natürlich auch historische Gründe hat.
30-jähriger Krieg, da hatte Trier damals, ich glaube, so um die 3000 Einwohner irgendwann mal. Also.
Ja, damals hätte man aber auch noch gesagt, die Familie stammt nicht aus Trier, sondern aus Zurlauben. Weil Zurlauben war ein Dorf vor den Toren der Stadt und da war meine Familie über Jahrhunderte ansässig und betrieb Fischerei, aber auch Schifffahrt auf der Mosel. Und immer auch Gastronomie. Und bei manchem alten Trierer klingelt es da auch heute noch. Also die Gaststätten meiner Familie in Zurlauben waren über lange, lange Jahre in Trier sehr bekannt. Mettlachs Garten war eine der Hauptattraktionen, wenn man sonntags ausgegangen ist.
Und da gab es dann Moselfisch zu essen oder was?
Da gab es unter anderem Moselfisch zu essen. Und wer die Geschichte der Wiewelzer kennt, also des Zurlaubener Karnevalsvereins, der wird ja auch vielleicht mal in der tollen Chronik von Peter Kretschmer gelesen haben, dass dieser Karnevalsverein in der Gaststätte meiner Vorfahren gegründet wurde.
Ah ja.
Ja, also der Name Wiewler stammte unter anderem auch von Peter Mettlach, der, wie der Name schon sagt, einer meiner Verwandten war.
Was weißt du denn, wie deine Vorfahren den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und überlebt haben?
Ja, da weiß ich natürlich zumindest von den Verwandten und Vorfahren, die ich persönlich kennengelernt habe, sehr viel. Also zum Beispiel mein Vater, der im Übrigen genauso heißt wie ich. Also falls es da zu Verwechslung kommen sollte, hier spricht der Jüngere und nicht der Ältere. Der ist 1938 geboren und hat natürlich die Ereignisse damals auch noch so erlebt, dass er sich daran erinnern kann. Und auch meine Großmutter ist 94 Jahre alt geworden. Und hat mir natürlich auch immer erzählt. Ich habe natürlich auch mal viel nachgefragt, was nicht jeder gemacht hat. Aber meine Großmutter zum Beispiel in Trier hat mir sehr viel erzählt über das, was sie damals erlebt hat. Wie das damals tatsächlich war für einen ganz normalen Menschen. Welche Nöte und welche Erfahrungen man da gemacht hat. Und das ist schon auch einer der Antriebe, warum ich mich überhaupt damit beschäftige. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also das war eigentlich mein Zugang. Also es war immer irgendwie Thema. Also vor allem halt der Zweite Weltkrieg, aber auch bei meiner Großmutter noch der Erste Weltkrieg. Meine Großmutter war 1910 geboren. War immer mal wieder Thema. Das hing so ein bisschen über der Familie wie so Wolken. Also das ist immer Thema, auch bei meinem Vater eigentlich heute noch. Das ist also der Zweite Weltkrieg hat da ziemlich weitreichende Folgen und hat auch das Leben vieler Menschen beeinflusst. Ob sie wollten oder nicht.
Ja. Dazu kommt ja noch, dass ja Trier, du hast es ja gerade erwähnt, schon im Ersten Weltkrieg ja auch schon betroffen gewesen ist durch Bombenangriffe. Im Vergleich zu dem, was dann später im Zweiten Weltkrieg passierte, noch, ich sag mal in Anführungszeichen, harmlos. Also es gab Schäden, aber nicht so dramatische. Dann kommt die Nazi-Zeit. Du sagst ja, deine Oma hat das auch miterleben müssen.
Meine Oma wurde im Übrigen im Ersten Weltkrieg bei einem Bombenangriff verletzt. Okay. Also das ist... Also sie wurde als Kind wurde sie verletzt und das hat sie auch nie irgendwie vergessen. Das war auch eine traumatische Erfahrung. Mhm. Viele Leute wissen ja heute gar nicht mehr, dass es auch schon im Ersten Weltkrieg Bombardierungen gegeben hat. Also meine Oma wurde an der Weberbach verletzt.
Und mussten Mitglieder deiner Familie im Zweiten Weltkrieg auch als Soldaten tätig werden in der Wehrmacht?
Ja, klar. Also wie bei fast allen Familien in Deutschland waren natürlich meine Großväter waren im Krieg. Das, also mein mein Großvater väterlicherseits, der auch so hieß wie ich und mein Vater. Ja, also wir teilen uns die Vornamen.
Viele Ernstmänner, ja.
Der aber mittlerweile in Paulin auf dem Friedhof liegt. Mhm. Der war bei einer Trierer Einheit, und zwar bei einer Flak-Einheit, bei einem Festungsflak-Regiment. Das war eine der Einheiten, die hier in Trier gegründet wurde und die von hier aus in den Krieg gezogen ist. Das war formal eine Einheit der Luftwaffe, die mit, grob gesagt, Kanonen auf Flugzeuge schießen sollte und das natürlich auch getan hat. Und das war mein Großvater. Der ist im Prinzip 38 eingezogen worden, ausgebildet worden, ist dann nahtlos in den Krieg gezogen und kam im Anschluss, wurde er gefangen genommen von Amerikanern in Tschechien oder an der tschechischen Grenze und wurde dann an die Rote Armee übergeben und hat im Anschluss lange Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft verbracht. Das war für meine Großmutter und auch für meinen Vater schon eine sehr traumatische Erfahrung, weil sie lange nicht wussten, wo ist der Mann, wo ist der Vater. Und als er überhaupt zurück, und als er zurückkam, kam er halt todkrank zurück, ja. Arbeitete in einem Bergwerk und war halt, ja, also mehr tot als lebendig und hat sich auch davon nie mehr erholt. Ja. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die ein Kind prägt.
Ja, und auch die Menschen in Trier haben ja auch dann die Folgen des Zweiten Weltkriegs ja auch zu spüren bekommen. Im Laufe des Krieges gibt es ja dann hier auch dann Kämpfe in der Nähe, also die Front rückt näher. Die Amerikaner landen in der Normandie 44 mit den Briten. Die Alliierten eröffnen also eine zweite Front, während im Osten halt eben die Wehrmacht gegen die Sowjets kämpft, nach dem Angriff von Hitler. Und dann stehen also Ende 44 stehen hier also alliierte Truppen in der Nähe von Trier. Es gibt nochmal eine schwere Schlacht, die Ardennenoffensive, und Trier wird bombardiert aus der Luft. Hat das auch Folgen gehabt für deine Familie damals?
Ja, also eigentlich hat der Luftkrieg schon vorher Folgen gehabt für meine Familie. Und zwar hat meine Familie am Viehmarkt gewohnt und das Haus, wo sie gewohnt haben, ist der sogenannten Brandgassenaktion zum Opfer gefallen. Das heißt, zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde in Erwartung des Luftkrieges wurden Schneisen in die Bebauung geschlagen. Ziemlich brutal. Also da wurde viel Altstadtbebauung zerstört. Bei Ziel war es halt, einem eventuellen Feuersturm einfach eine Schneise entgegenzusetzen. Und die Familie musste dann, ja, wurde quasi rausgeschmissen. Die Partei hat damals eine neue Wohnung gesucht. Die waren dann in St. Paulin, in der Tabea-Straße. Aber das war natürlich auch eine schwierige Erfahrung, mit Mann und Maus und Kindern einfach mal weg, und viel mit Entschädigung und so war da nicht. Da konnte sich meine Großmutter auch Zeit ihres Lebens dran erinnern und hat das auch als ziemliche Ungerechtigkeit empfunden. Und das war also im Prinzip, bevor noch die Bomben einschlugen, haben die quasi schon dafür gesorgt, dass die Familie sich ein neues Zuhause suchen musste.
Und diese Straßenzüge, die findet man heute ja auch in Trier wieder. Das ist ja, genau, die Stresemannstraße und der Konstantin. Die
Konstantinstraße, aber am Viehmarkt auch, ja, mhm, Viehmarktstraße, genau, und so. Also es gibt schon ein genaues Verzeichnis, welche Häuser abgerissen wurden dafür. Da gibt es im Stadtarchiv einiges. Es wurde halt nie aufgearbeitet, historisch. Also in dem Sinne, dass man gesagt hat, wie ist das damals gekommen. Es gab auch nach dem Krieg eine ganze Reihe von Entschädigungsklagen gegen die Stadt Trier als Ausführer dieser Brandgassenaktion. Und diese Akten, wenn man die sich mal anschaut, die sind ganz interessant, wie damals mit den Leuten verfahren wurde. Während der Nazi-Zeit, also im Prinzip mussten die Häuser verlassen. Oft durften die noch nicht mal Hausrat mitnehmen oder nicht allen Hausrat. Und also so läuft das in einem totalitären System. Das war für die Leute, die betroffen waren, war das wirklich schlimm.
Haben denn deine Vorfahren, also deine Großmutter und dein Vater, denn auch diesen Luftangriff erleben müssen oder sind die evakuiert worden zuvor?
Also die schweren Luftangriffe im Dezember 1944 haben Gott sei Dank weder meine Großmutter noch mein Vater oder seine Geschwister miterlebt, weil sie eben, wie fast alle Trierer, sofern sie nicht kriegswichtig waren, evakuiert wurden. Also meine Familie wurde wie alle Trierer nach Thüringen evakuiert, nach Bucha bei Jena auf einem Bauernhof. Zu der Familie besteht tatsächlich heute noch Kontakt, wo die also in Evakuierung waren. Kann mein Vater sich auch noch sehr detailliert daran erinnern, weil das natürlich für ihn eine fremde Welt war und ja, ein bisschen auch ein Kulturschock, also in Thüringen als Trierer. Woran mein Vater sich erinnern kann, ist der Luftangriff am 14. August 1944, als ja, mehr oder weniger zufällig als Ausweichsziel amerikanische B-17-Bomber Trier mit Brandbomben angegriffen haben. Da kann er sich dran erinnern und hat mir auch erzählt, dass sie da in St. Paulin auf die Dächer geklettert sind, um den brennenden Dom ja, zu bestaunen. Ja, das war, für die Kinder war das halt aufregend. Aber die schweren Angriffe 44, die ja weitaus heftiger waren und die auch viel mehr Zerstörung verursacht haben und auch viele Tote, die hat er Gott sei Dank nicht erlebt.
Zwei Monate später setzen die Amerikaner dann ja zum Sturm auf Trier an. Es ist ja, wie gesagt, eine frontnahe Stadt, halt sehr zerstört. Die Bevölkerung ist halt größtenteils evakuiert. Und die Amerikaner überschreiten also dann die damalige Frontlinie und kämpfen sich vor. Was ist denn da so passiert? Also die Amerikaner sind, glaube ich, das war, glaube ich, ein mehrwöchiger Feldzug, glaube ich, ne? Bis sie dann vor den Toren von Trier standen.
Ja, das war natürlich eine ganze Kampagne, die damals stattgefunden hat. Natürlich mit dem Ziel, Deutschland zu erobern und möglichst schnell zum Rhein vorzudringen. Was damals passiert ist, ja, das ist eine gute Frage, die sich ganz sicher nicht in einem Satz und selbst in einem Podcast nicht beantworten lässt. Man kann sagen, es ist gar nicht alles bekannt, was damals passiert ist. Also eine umfassende Aufarbeitung dessen, was damals geschehen ist, ich sag mal so ungefähr zwischen September 44 und März 45, die gibt's nicht. Also da gibt's also so mit der Zeitgeschichte ein kleines Loch. Es gibt viele Einzelereignisse, die aufgearbeitet sind, aber so das große Ganze, da muss man auf die Zukunft und auf zukünftige Historiker hoffen. Aber was ist passiert? Die Amerikaner haben nach der Landung in der Normandie, die ja allgemein bekannt ist und auch heute noch ja Haupt- und Medienereignis ist und oft auch ja, also ein bisschen wochenschaumäßig präsentiert wird, wenn ich das mal so kritisch sagen darf, haben die ja in einem Sturmlauf eigentlich ganz Frankreich bis auf ein paar Ausnahmen erobert und standen dann sehr schnell an der luxemburgischen Grenze, haben dann Luxemburg befreit und haben dann erstmal Halt gemacht, also hier in der Gegend zum Beispiel an der Sauer.
Eine dieser Einheiten, die damals dann hier an der Front stationiert waren, war ja meines Wissens die 10. Panzerdivision der Amerikaner von der 3. Armee, unter einem General, auf den wir vielleicht auch noch nachher zu sprechen kommen, General Patton. Und ich habe ja ganz am Anfang erwähnt, wir unterhalten uns hier über einen US-Soldaten, der damals in Trier aktiv geworden ist, Lieutenant Colonel J. Richardson. War der damals auch schon hier dann mit dabei oder ist er erst später dazu gekommen?
Nein, also zu dem Zeitpunkt, als die Amerikaner Luxemburg befreit haben, zum ersten Mal im Herbst 44, kam die Einheit, also die genannte 10. US-Panzerdivision, kam erst in Europa an. Also es war keine der Einheiten, die die Invasion mitgemacht haben, sondern die wurden später nach Europa verschifft und wurden dann nach Frankreich gebracht. Und sie wurden dann, ihre Feuertaufe, wie das damals hieß, haben sie erhalten ungefähr in der Schlacht um Metz, also bei der Eroberung Lothringens, was ja auch hier ganz in der Nähe ist. Und da kommt dann zum ersten Mal halt auch dieser spätere Eroberer Triers, also der Lieutenant Colonel Jack Richardson ins Spiel, der war da auch dabei. Also man hat dann Metz befreit und dann ging es weiter über die Obermosel, die französische Obermosel, hat man halt peu à peu Dorf um Dorf, Stadt um Stadt, Landstrich um Landstrich erobert und hat dann irgendwann in der Gegend von Perl, also im heutigen Dreiländereck, hat man die Reichsgrenze überschritten, die ursprüngliche Reichsgrenze, also wenn man Lothringen abzieht. Und die haben sich dann in den Saargau vorgekämpft, bis in die Richtung ja, Tettingen, Butzdorf. Und das Ziel war im Prinzip zweigeteilt. Zum einen wollte man auf Merzig vorstoßen, auf der anderen Seite Richtung Saarburg. Und das war ein ziemlich zäher Kampf, weil die gegenüberliegenden Einheiten auf deutscher Seite damals noch recht kampfkräftig waren und weil die Gegend natürlich auch durch den Westwall befestigt war. Das heißt, es war jetzt kein Durchmarsch, wo man mit fliegenden Fahnen 50 Kilometer am Tag gemacht hat. Das war ein schmutziger, kleiner Krieg um jede Ortschaft, um jede Straße, jedes Haus. Und dann kam die Ardennenoffensive. Ja, also die Ardennenoffensive im Mitte Dezember 1944 kam für die Amerikaner überraschend und zielte ja vor allem auf den ganzen Streifen, also ungefähr von, ja, so grob gesagt, von Wintersdorf, Rahlingen bis hoch zur belgischen Grenze, Losheimer Graben. Auf dieser ganzen Frontlänge griff die Wehrmacht, griff mit allem an, was sie damals noch aufzubieten hatte.
Das war Hitlers letzter Versuch, noch einmal
eine Initiative an sich zu reißen. Genau, es war eine Großinitiative mit dem Ziel, die Alliierten, vor allem die Amerikaner, zu überraschen und ihre Nachschubzentren zu erobern mit dem Endziel Antwerpen.
Im Nachhinein Wahnwitz, oder? Der Krieg dauert schon 5 Jahre, hunderttausende Tote, Deutschland ist schon schwer zerstört und also dieser Diktator will einfach nicht aufhören. Ja?
Also was damals passiert ist, fand ja auch direkt vor unserer Haustüre statt. Mhm. Also das, wenn man heute hört Ardennenoffensive, dann denkt man immer an Bastogne und St. Veit und Uferlis und wie sie alle heißen, diese ganzen Orte, wo die Wochenschau-Schlachten stattgefunden haben. Ich sage das jetzt mal ein bisschen despektierlich. Ja, also Panzerdivisionen gegen Panzerdivisionen, Kampfgruppe Piper und Tigerpanzer und all das. Also das prägt ja das Erinnern an die Ardennenoffensive bis heute. Aber die Ardennenoffensive fand auch Luftlinie keine 15 Kilometer von hier statt, eben im Sauertal. Und das war eben nicht dieser chlorreiche Krieg der Panzerdivisionen, die da vormarschiert sind, sondern das war ein kleiner schmutziger Krieg. Ja, Volksgrenadierdivisionen gegen amerikanische Einheiten mit schweren Verlusten und mit ganz, ganz schweren Verlusten unter der Zivilbevölkerung.
Im tiefsten Winter dann auch noch.
In einem der kältesten Winter seit Menschengedenken 1944, 1945. Und wenn man sich anschaut, wie die Dörfer im Sauertal auf der luxemburgischen Seite vor allem gelitten haben, ja, die Haus und Hof verloren haben, obwohl sie ja eigentlich schon befreit waren, das ist schon dramatisch. Ja, das sind 15, 20 Kilometer von hier. Und
aber unser Lieutenant Colonel Richardson, der überlebt diese Schlacht. Die Deutschen werden ja zurückgeschlagen. Die Amerikaner legen ja dann, wie du es gerade erwähnt hast, Anfang Februar 1945 dann los. Ja. Ziel halt eben die Saar überqueren, weiter an den Rhein vorstoßen.
Also der Jack Richardson, der ist immer vorne mit dabei. Also ja. Es gibt ja sogenannte Divisionsgeschichten von dieser 10. US-Panzerdivision. Die hatten auch einen Divisionshistoriker. Und also das zieht sich durch diese ganze Geschichte dieser Kämpfe. Der ist immer vorne mit dabei. Also er war natürlich ein hochrangiger Offizier, also gehörte zur Führung der Division. Aber er war schon auch er war Berufssoldat, er war ja West Point-Absolvent. Also hat sein Kriegshandwerk offensichtlich gut verstanden.
Also, ganz kurz, wo kommt er denn eigentlich her aus den USA?
Also Jack Richardson kommt aus Texas und da aus der kleinen Stadt Athens, also wie Athen, wie die griechische Hauptstadt. Mhm. Und da ist er geboren und ist dann irgendwann Berufssoldat geworden und wurde ausgebildet eigentlich als Infanterist, aber mit dem Aufkommen der Panzerwaffe hat er dann auch sich damit vertraut gemacht und wurde dann während des Krieges wurde er dann Kommandeur eines, ja, heute bei der Bundeswehr würde man sagen, eines Panzergrenadierbataillons, also Armored Infantry. So ein Bataillon führte der Lieutenant Colonel Richardson an. Für die Laien, das war eine Einheit, dieses 20. Armored Infantry Battalion, das hatte ungefähr 1000 Soldaten, also ist nicht gerade wenig, und war voll motorisiert, war also ausgestattet mit Panzern, Schützenpanzern, Jeeps, LKWs. Also das war ein eine hochmoderne Einheit, die auch sehr schlagkräftig war.
Und er war der Chef dieser Einheit?
Er war der Chef dieser Einheit, ja. Er war also der Kommandeur.
Ja. Und er war ja Berufssoldat. Hatte er denn Familie?
Ja, er war Berufssoldat, also wie gesagt West Point-Absolvent, also die renommierteste Militärakademie, die es in den USA gibt und die es ja heute noch gibt. Und er hat kurz nachdem er West Point absolviert hat in den 30er Jahren, hat er geheiratet. Seine Frau hieß Phyllis Gray Richardson und hatte mit der auch Kinder. Er hatte 3 Kinder, ja.
Das ist dann so ähnlich ein bisschen, wenn man nochmal auf deine Familiengeschichte zurückgreift. Dein Großvater muss in den Krieg, ne, ist jahrelang nicht da. Keiner weiß von seinem Schicksal. Hier haben wir einen Fall, da wird ein Berufssoldat halt eben nach Europa geschickt zum Kämpfen. Auch immer mit dem Risiko, dabei halt eben ums Leben zu kommen. Wir kommen doch später nochmal drauf zurück. Aber seine Familie bleibt halt dann zurück in den USA.
Ja, also die Parallelen, die sind in der Tat oft frappierend beider Familiengeschichten. Also es ist tatsächlich so, dass Jack Richardson seine Kinder dann kaum gesehen hat, weil er entweder in Ausbildung war in Fort Benning oder halt dann Übersee geschickt wurde, wo man ja auch nicht mal eben auf Wochenendurlaub nach Texas fahren oder fliegen kann. Und das war bei meinem Großvater halt genauso. Also mein Vater hat seinen Vater kaum gesehen, weil er halt immer im Krieg war. Der war dann zweimal auf Heimaturlaub und die jüngste, also die Schwester meines Vaters, 1944 geboren, die hat ihren Vater erst kennengelernt, da war die schon in der Schule. Ne? Das ist ja auch schwierig und das ist auch deswegen, mein Alleinerziehend ist heute noch schwierig, aber damals war das natürlich doppelt und dreifach schwierig, weil es einfach auch nicht genug zu essen gab, weil man Angst um die Kinder haben musste, kriegt man die rechtzeitig in den Keller. Und also das hat mir meine Oma auch immer ziemlich drastisch geschildert. Das war eine sehr schwere Zeit. Ja. Und ich bin mit der Familie Richardson auch befreundet, kann man so sagen. Und die schildern mir genau dasselbe. Natürlich hatten die jetzt nicht die Angst vor Bombenangriffen, die hatten auch genug zu essen. Aber diese Angst um den Vater war auch damals. Das hat also die Frau von Richardson immer gesagt, die war natürlich immer da. Also die Angst kommt ja nicht aus dem Krieg zurück.
Warum geriet Trier dann ins Visier der Amerikaner?
Ja, auch das ist eine gute Frage. Die deutsche Armeeführung selbst hat eigentlich erwartet, dass der Vorstoß auf Trier dann über Konz erfolgt, ja, also vom Süden her. Also wie man heute vielleicht noch mit dem Auto nach Trier fahren würde aus der Ecke. Das haben die Amerikaner aber nicht gemacht und sie haben es, es ist nur eine Mutmaßung, sie haben es wahrscheinlich deswegen nicht gemacht, weil die Gegend der Saarmündung in die Mosel natürlich auch schwer befestigt war. Deswegen haben die Amerikaner erstmal von der Kante Saarburg aus einen anderen Weg gesucht und sind Richtung Zerf vorgestoßen. Und das passt auch zum Plan der Amerikaner, weil der Plan der Amerikaner war eigentlich ursprünglich nicht Trier zu erobern. Das war nicht das große Ziel. Das große Ziel war der Rhein. Man wollte möglichst schnell zum Rhein, den Rhein überschreiten und dann natürlich auf Berlin vorstoßen. Also das war der Plan der Amerikaner. Und das war eigentlich auch die Vorgabe. Und es gibt hier die Anekdote von Patton, das schreibt er in seinen Memoiren zumindest, dass er ausdrücklich das Verbot bekommen habe, Trier zu erobern, weil er dafür zu viele Soldaten gebraucht hätte. Also das ist die Rede von 4 Divisionen. Er selbst schreibt dann, dass er sein Funkgerät ausgestellt habe und nach der Eroberung Triers nochmal einen Funkspruch bekommen habe, wo er nochmal gesagt wurde, aber bitte nicht Trier erobern. Und er sagt dann, was soll ich jetzt machen, soll ich es zurückgeben? Weil er hat es mit einer Division dann erobert statt 4 in so einem Art Husarenstück, wo dann auch der Richardson natürlich eine Schlüsselrolle beispielt. Aber es, das hört sich heute so, und auch in den Memoiren von Patton alles so ja ritterlich und toll an, war es natürlich nicht. Für die Leute, die beteiligt waren auf allen Seiten, bedeutete das Krieg, Tod und Elend. Und wenn sie Glück hatten, auch nur Zerstörung. Aber das ist also weit entfernt von jeglicher Romantik oder sowas. Das war also brutaler Krieg, nichts anderes, auf allen Seiten. Es wurde Zerf erobert. In den amerikanischen Berichten und Briefen heißt entweder Elbow, also Ellenbogen, weil die Straße dann natürlich einen Knick macht Richtung Trier. Oder ganz oft wird es auch Hot Corner genannt, weil es gab unzählige Gegenangriffe in der Ecke, weil das natürlich auch ein Verkehrsknotenpunkt ist.
Aber der Weg war damit frei nach Trier sozusagen?
Erstmal war der Weg frei Richtung Rhein. Ja, also alle erwarteten, dass sie jetzt an Trier vorbeistoßen, Kaiserslautern und dann irgendwo in der Pfalz den Rhein erreichen. Und das war auch der Plan der Amerikaner im Übrigen. Aber Patton hat halt seine ganz eigenen Ziele verfolgt. Er war zwar ein hochrangiger Kommandeur, also der Kommandeur der dritten US-Armee, aber er hatte noch natürlich auch Vorgesetzte, unter anderem Eisenhower. Und die hatten halt den Plan, möglichst schnell zum Rhein. Dieser Plan, Trier zu erobern, ist dann, wenn man die amerikanischen Akten heute durchschaut, entstanden in oder bei Zerf. Also von Patton ging das dann an das untergeordnete Korps und von da an die 10. US-Panzerdivision, weil die hatten ja auch einen Kommandeur, das war der General Morris. Und der hat dann gesagt, okay, Jungs, überlegt euch mal, wie wir Trier erobern können. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben geguckt, wo ist Trier? Und sind dann im Prinzip denselben Weg, den man auch vielleicht heute noch nehmen würde, nach Trier gefahren. Hört sich lapidar an, aber es war natürlich so, dass dieses Gebiet erstens schwer vermint war, als auch feindbesetzt. Ne? Also viele Dörfer waren halt mit Wehrmachtseinheiten belegt.
Aber die Amerikaner sind bis nach Trier gekommen.
Also. Die sind bis nach Trier gekommen. Also die ersten, die nach Trier gekommen sind, das war nicht die Einheit von Richardson. Also was haben die in Zerf gemacht? Das haben sie eigentlich schon vorher gemacht. Die haben sogenannte Task Forces gebildet. Man hat verschiedene Einheiten genommen, hat die zusammengewürfelt. Also im Prinzip war das wie eine kleine Armee von ungefähr 1000 Mann, die autark agieren konnte. Und von diesen Taskforces wurden verschiedene gebildet innerhalb der 10. US-Panzerdivision. Und die ersten, die heutiges Trierer Stadtgebiet erreicht haben, waren nicht die Taskforce Richardson, sondern das war die sogenannte Taskforce Haskell. Also die wurden immer benannt nach ihrem Kommandeur. Und die haben dann ungefähr auf heutigem Gebiet Vilsch-Irsch haben die Stadtgebiet erreicht. Waren aber, haben so viele Verluste erlitten, dass sie nicht wirklich weiter vorrücken konnten. Also sie hatten fast keine Panzer mehr. Es haben aber gleichzeitig auch andere Taskforce angegriffen. Die Taskforce Norris hieß die. Die hat also über Konz angegriffen, also durchs Tälchen. Mhm. Und eine andere Taskforce, Cherry, die hat im Prinzip Kürens Richtung Ruwer angegriffen. Das heißt, bevor Trier erobert wurde, standen schon Amerikaner auf Stadtgebiet. Also die sind dann über Petrisberg, über die Höhenstadtteile, sind über Kürens bis Trier Nord vorgerückt. Das ist auch ganz klar erkenntlich an den Meldungen der Deutschen. Also die Amerikaner waren in der Stadt. Ob damals schon das Ziel bestanden hat, also das wirklich als schriftlichen Befehl rausgegebene Ziel, diese zwei Brücken zu erobern, das konnte ich zumindest bisher nicht lesen. Das erste Mal begegnet das einem, als diese Einheit von den Richardson bei Zerf zusammensaß und die wussten, okay, unsere Einheiten stehen da und da und da, schon auf Stadtgebiet. Und er ist dann quasi von hinten gekommen und an den anderen Einheiten vorbei und hat dann im Prinzip den entscheidenden Schritt vollzogen und ist auf die Brücken vorgerückt. Und der ist dann mit seiner Einheit losgefahren bei Nacht. Nee, nicht bei Nacht und Nebel, es war eine sternenklare Nacht mit sehr guter Sicht, ganz klar vermerkt, und ist dann auf Trier vorgerückt und ist dann ja über Irsch, Olewig aufs Stadtgebiet. Also heutiges Stadtgebiet ist natürlich schon Irsch, Olewig, aber Kernstadt ist er dann halt da vorgerückt und hat dann bei den Kaiserthermen Halt gemacht. Da hat man ja, Verteidiger überrascht, die da an einer Panzersperre mit einer Panzerabwehrkanone in Stellung lagen, aber offensichtlich nicht damit gerechnet haben, dass aus der Richtung jetzt Amerikaner kommen.
Mitten in der Nacht, ne?
Die mitten in der Nacht und die wurden gefangen genommen und dann haben die sich überlegt, okay, waren jetzt nicht so ortskundig in Trier und wie kommen wir jetzt zu unseren Zielen? Und dann sind sie erstmal zur Kaiser-Wilhelm-Brücke mit einem Teil dieser Taskforce und haben diese Brücke dann gesprengt vorgefunden. Das war offensichtlich den Amerikanern noch nicht bekannt. Die wurde am Tag davor gesprengt, auf Geheiß der deutschen Armeeführung. Man hat das festgestellt, die ist gesprengt, hat das per Funk an den wartenden Richardson und seinen Stab gemeldet. Und daraufhin sind die, so beschreiben sie das ziemlich detailliert, am Moselufer entlang gefahren bis zur Römerbrücke und am stadtseitigen Römerbrückenkopf wurden sie beschossen. Als der Richardson gehört hat, die werden beschossen, aber die Brücke ist intakt. Das war natürlich die Nachricht, da hat offensichtlich keiner mit gerechnet, dass überhaupt noch irgendeine Brücke steht, weil es war eigentlich geübte Praxis der Deutschen auf dem Rückzug, alle Infrastruktur, die dem Feind nutzen konnte, zu sprengen oder sonst wie unschädlich zu machen. Das war natürlich die Sensation. Er ist dann dahin gefahren und hat einen Trupp Soldaten über diese Brücke beordert. Und das haben die hinterher immer mal wieder auch zu Protokoll gegeben, dass das für die natürlich nicht der beste Befehl war. Ne? Also über eine Brücke zu gehen, von der man damit rechnet, dass sie jeden Moment in die Luft fliegt, was natürlich einen sicheren Tod für die Angreifer bedeutet hätte. Das macht, denke ich, kein Mensch gern. Haben sie aber gemacht, sind über die Brücke gestürmt. In dem After-Action-Report steht, dass noch Soldaten mit Zündern auf die Brücke gelaufen sind. Ob sie versucht haben, die vorhandenen Sprengladungen zu zünden, weiß man nicht. Aber es war halt zu spät. Die wurden halt allesamt gefangen genommen. Der Kommandant der Brückenverteidigung war ein Major. Und da ist natürlich die interessante Episode, die Amerikaner schildern das immer wieder, sowohl in den offiziellen Armeeberichten als auch in den Presseberichten, die es hinterher zahlreich gab, dass der deutsche Major betrunken war.
Ich wollte gerade sagen, warum ist denn die Brücke nicht gesprengt worden? Also
die ganz ehrliche Antwort, ich weiß es natürlich nicht, sonst hätte ich vielleicht schon ein Buch geschrieben. Aber die Amerikaner schreiben auf jeden Fall, der Major, der sei betrunken gewesen und offensichtlich sehr betrunken. Also sie sagen dass er mehr mit seiner Flasche beschäftigt war als mit Kriegsführung und haben den einfach gefangen genommen mit den anderen Brückenverteidigern. Und damit war natürlich erstmal das strategische Ziel, die Eroberung der Brücke, erreicht. Die sind dann mit gepanzerten Fahrzeugen, es gibt auch ein Bild von, sind die auf diesem heutigen Kreisel, haben den nach allen Seiten abgesichert, damit halt eventuelle deutsche Gegenangriffe abgewehrt werden können, damit die Brücke nicht noch gesprengt wird. Und dieser Major habe dann, so berichten die Amerikaner weiter in ihren verfassten Berichten, verraten, dass sich so gut wie alle höheren Offiziere der Stadtverteidigung in der Aachener Straße zu einer Party versammelt hatten. Also müssen so zwischen 10 und 15 Mann gewesen sein. Die haben wahrscheinlich im damaligen Café Schuh, ungefähr da, wo jetzt die Skaterhalle ist, ein bisschen weiter davor, haben die halt gefeiert, einen getrunken. Und der Major, der betrunken war, also der Brückenverteidigung, hat, die Amerikaner sagen, um sein Versagen zu vertuschen, also ich meine, es hört sich heute so lapidar an, aber damals konnte das den Tod bedeuten. Also hätte die Wehrmacht und die Wehrmachtjustiz oder die Militärjustiz den auch mal in die Finger bekommen, hätten sie den vielleicht in die Wand gestellt. Man denke an die Brücke von Remagen und die Folgen. Und deswegen habe er das verraten. Und die wurden dann auch alle gefangen genommen. Und die Mutmaßung ist, dass das natürlich auch zum schnellen Kollabieren der Stadtverteidigung beigetragen hat. Die Römerbrücke war also erobert, damit auch letztlich, die Amerikaner schreiben, die Tür zum Westwall war aus den Angeln gehoben. Das haben sie also tatsächlich so geschrieben in ihrem Bericht. Und man hat alles daran gesetzt, um zu verhindern, dass diese Brücke noch gesprengt wird. Und unter anderem hat man auch Kriegsgefangene und im Einzelfall auch Zivilisten auf die Brücke gestellt, von amerikanischer Seite, um eventuell irgendwo noch vorhandenen Verteidigern, die hätten sprengen können, diese Arbeit zu, ja, oder um zu verhindern, dass das geschieht. Das ist natürlich ein Bruch aller Konventionen und Landkriegsordnungen. Das darf man nicht, aber was diese Konventionen im Zweiten Weltkrieg auf allen Seiten wert waren, ist ja hinlänglich bekannt.
Insbesondere auf der deutschen Seite.
Es gibt tatsächlich auch noch eine Aufnahme davon, wie Kriegsgefangene dann auf der Brücke stehen und da stundenlang stehen mussten. Und tatsächlich, wo wir eben bei meiner Familie waren, auch da war einer dabei.
Mhm. Ein Mitglied deiner Familie?
Ein angeheiratetes Mitglied meiner Familie, der kriegswichtig war und in Trier geblieben ist, der verletzt worden war bei den vorangehenden Bombenangriffen im Dezember und der im Trierweiler Weg im Bunker war und da rausgenommen wurde und dahingestellt wurde. Hat er sich lebhaft daran erinnert, Zeit seines Lebens. Und auch das war natürlich für die Leute, die da standen, quasi auf tonnenweise Dynamit, nicht das beste Gefühl.
Ich wollte gerade sagen, also die Brücke sollte ja gesprengt werden. Das heißt, es war auch Dynamit deponiert worden an der Römerbrücke. Ich meine, das ist ja eine uralte Brücke. Die ist ja von den Römern erbaut worden. Sie ist ja quasi das Gründungsdokument sozusagen der Stadt Trier. Die Steinpfeiler sind ja, die im Wasser stehen, sind ja römisch. Und die hätten also in die Luft gesprengt werden sollen.
Die Brücke war wie alle Brücken zur Sprengung vorbereitet. Das heißt, in den Pfeilern, da sieht man heute noch, man sieht ja, es gibt ja heute noch Leitern, die da runterführen, das war damals nicht anders. Und es gibt Klappen, wenn man von oben runter guckt, sieht man die heute noch. Und da sind Schächte drin und diese Schächte waren mit Sprengstoff gefüllt. Und das heißt, wenn die gesprengt worden wären, dann wäre also die Fahrbahn zerstört worden und man hätte nicht mehr drüber fahren können. Wie es ja zum Beispiel bei der Kaiser-Wilhelm-Brücke passiert ist. Da wurde ja im Prinzip die Fahrbahn zwischen zwei Pfeilern wurde gesprengt und damit war dann erstmal Schluss. Die Brücke war zur Sprengung vorbereitet. Warum die dann letztendlich nicht gesprengt wurde, das ist ja natürlich seit 1945 immer wieder Gegenstand der Diskussionen und der Forschung und des Interesses. Es gibt etliche, wie Adolf Welter zu Recht auch immer wieder sagt, es gibt etliche selbsternannte Retter der Römerbrücke. Was da dran ist, lässt sich natürlich schwer sagen, allenfalls indizienhaft behaupten. Also es gibt Leute, die sagen, sie hätten diese Sprengladungen sabotiert. Es gibt andere Experten, die aber ja, die das mehr oder weniger so aus der Ferne beurteilt haben, die gesagt haben, durch den Artilleriebeschuss und die Bombenangriffe seien eventuell die Zündräte zerstört worden. Das ist alles denkbar. Es gibt letztendlich keinen schriftlichen Beweis dafür. Tatsache ist, sie wurde nicht gesprengt, obwohl sie zur Sprengung vorbereitet worden war. Und zum Glück, weil das ist ja natürlich, wie du schon sagst, auch ein Teil der Trierer Seele und Gründungsdokument und Teil der Identität. Man weiß es letztendlich nicht, warum sie nicht gesprengt wurde. Vielleicht waren es viele Faktoren, die da zusammenkamen. Der schnelle Vorstoß, der ja doch überraschend kam. Was man sagen kann, ist, dass die Brücke möglichst lange offen gehalten wurde, weil auf den Höhen über Trier, Mariahof, Petrisberg, Fein, da standen sogenannte Flak-Einheiten. Flak ist die Abkürzung für Flugabwehrkanonen. Diese Einheiten eigneten sich nicht nur, um Flugzeuge zu bekämpfen, sondern eigneten sich auch hervorragend, um Panzer abzuschießen, weil sie halt sehr weit, sehr genau und sehr durchschlagskräftig schießen konnten. Also das kann man schon so rekonstruieren, dass das sollte also als Rückzugsmöglichkeit für diese Einheiten, die noch auf allen Bergen über Trier stationiert waren, den Rückzug zu ermöglichen.
Und dann fällt sie aber in die Hände der Amerikaner. Kann man also dann sagen, dass unser Lieutenant Colonel J. Richardson also quasi dann auch der Retter dieser Brücke ist, wenn er da nicht rechtzeitig eingegriffen hätte mit diesem nächtlichen Vormarsch?
Naja, also ich meine, seine Intention war vielleicht eine andere. Ich meine, Retter impliziert ja, dass er das getan hat, um dieses wertvolle Bauwerk für die Nachwelt zu erhalten und die Trierer Volksseele da ein bisschen zu kraulen. Das war natürlich nicht so. Ich meine, er war Berufssoldat, er war ein bisschen Draufgänger, wie man sagen kann. Und er wollte halt erstens seinen Befehl erfüllen und er wollte halt im Prinzip einen strategischen Sieg für die US-Armee erringen. Und da war der Erhalt dieser Brücke Mittel zum Ziel. Also er hat das nicht gemacht, weil er ein Menschenfreund und ein Kulturfreund war oder ein Architekturfreund. Das kann man schon ganz klar sagen, dass das Ziel ein militärisches war. Ihm ging es darum, damit seinen Befehl zu erfüllen, aber auch halt einfach diese Operation einfach zu gewinnen, was er dann auch getan hat. Also das diese Rettung eines antiken Bauwerks, das für uns Trier natürlich ungemein wichtig ist, ist ein Nebeneffekt. Aber nichtsdestotrotz ist sie erhalten und das ist ein Glücksfall gewesen.
Es erinnert ja auch eine Plakette an der Römerbrücke, ja auch an diese Episode.
Genau.
Jetzt ist es ja so, für Trier ist damit der Krieg ja beendet. Ich glaube, ein paar Stunden nach der Besetzung der Römerbrücke hissen die Amerikaner ja ihre Flagge auf einem Hotel, ja, ne, gegenüber der Porta Nigra.
Man liest immer, dass ein paar Stunden danach der Krieg für Trier beendet war. Das ist aber eigentlich ziemlich unfair gegenüber den Trierern, die auf der westlichen Moselseite leben und gelebt haben, weil für die Kernstadt war der Krieg erstmal rum. Ja, es war also ziemlich ratzfatz vorbei. Also die Soldaten kamen aus ihren Kellern am Morgen und haben halt in Gewehrlauf geguckt und wurden halt in Gefangenschaft abgeführt. Aber es wurde gekämpft auf der westlichen Moselseite. Also es gibt Aufnahmen, die US-Panzer zeigen, die vom Katharinenufer, Kranenufer auf Häuser oben am Markusberg schießen, die halt noch feindbesetzt waren. Die Amerikaner sind vorgestoßen über Pallien Richtung Biwar und Erang. Und vor allem in Erang zum Beispiel fanden noch sehr, sehr schwere Kämpfe statt. In vielen Berichten der Amerikaner ist da tatsächlich von einer eigenen Schlacht die Rede. Also Battle of Erang heißt da manchmal.
Und nicht nur in Trier, sondern im Hochwald gab es ja auch schwere Kämpfe oberhalb von Trier. Die Deutschen haben ja mehr oder weniger ja versucht, Trier doch nochmal zurückzuerobern.
Also am 2. März war natürlich für die Kernstadt dann erstmal vorbei. Die Amerikaner haben, wie man das damals in der Militärsprache, heute noch so nennt, also wie man in der Militärsprache sagt, die Stadt gesäubert. Das heißt, die haben die Häuser durchsucht und haben Soldaten oder wen auch immer aus den Kellern geholt und die Soldaten wurden in Gefangenschaft geführt. Damit war der Krieg rum. Ja, Trier bekam einen Militärkommandanten, aber wie ich eben sagte, in Erang wurde gekämpft. Also die 10. US-Panzerdivision ist über Erang vorgestoßen, Quint, Schweich wurde erobert, Wittlich wurde erobert, dann sind die an der Mosel vorgestoßen bis Bulley ungefähr. Und das war auch kein Spaziergang, es war halt auch Krieg. Und richtig schwere Kämpfe haben dann auf der anderen Seite stattgefunden, also im Prinzip. Die Verbindung zwischen Zerf und Trier war ja von den Amerikanern zwar besetzt und befreit, aber aus dem Ruvertal heraus griffen starke deutsche Armeeverbände diese Linie zwischen Zerf und Trier an, mit dem Ziel, die Verbindung zwischen Trier und den amerikanischen Einheiten zu unterbrechen. Und da kam es zu enorm schweren Kämpfen also man kann die Zahl der Toten eigentlich gar nicht beziffern, aber es waren Hunderte auf beiden Seiten. Dörfer wurden völlig platt gemacht. Lampaden ist ein bekanntes Beispiel, aber auch die anderen Dörfer in der Gegend. Zerf selbst wurde immer wieder angegriffen. Also das bedeutet auch für die Zivilbevölkerung natürlich Tod. Oder günstigstenfalls Vertreibung oder den Verlust von Haus und Hof. Also das war dramatisch, was da passiert ist. Die deutschen Einheiten, unter anderem auch SS-Einheiten, die da eingesetzt wurden, es waren auch Gebirgsjägereinheiten, die aus Skandinavien herangeführt worden waren. Die wurden in diesem Gelände eingesetzt und erlitten schwerste und allerschwerste Verluste. Also da wurden hunderte Menschen wurden dann nochmal verheizt, kann man ehrlich
in
sagen.
In einem Fleischwolf sozusagen.
Es gab eigentlich keine realistische Chance, dass man diesen Kampf noch gewinnen konnte. Weil natürlich von Lothringen, von Frankreich, von Luxemburg immer mehr Einheiten kamen und die Amerikaner Lufthoheit hatten und die Amerikaner natürlich auch gepanzerte Einheiten hatten. Und die Amerikaner hatten eine riesige Übermacht an Artillerie, also an Kanonen. Diese Kanonen konnten halt kilometerweit schießen. Das heißt, die schossen von Luxemburg und haben diese Angriffe im Prinzip schon im Keim erstickt. Für die ganzen Ortschaften im Ruvertal bedeutete das Zerstörung, Tod. Es ist eigentlich auch da wieder dramatisch, aber Also das wiederholt sich immer wieder, ob das im Sauertal ist, im Moseltal, an der Saar oder halt an der Ruwer. Also an der Ruwer wurde schwer gekämpft.
Verrückt. 2 Monate vor dem tatsächlichen Ende des Zweiten Weltkrieges.
Genau.
Dass halt eben die deutschen Soldaten da noch wie verrückt gekämpft haben. Teilweise vielleicht aus Pflichtgehorsam, vielleicht aber auch natürlich, weil sie gezwungen worden sind, von Offizieren weiter zu kämpfen, wo sie vielleicht gar nicht mehr weiter kämpfen wollten. Und auch unser Lieutenant Colonel Richardson musste ja auch weiter kämpfen. Für den war ja der Krieg ja jetzt nicht vorbei mit der Eroberung von Trier. Seine Einheit hat ja weiter gekämpft und er hat den Krieg ja auch nicht überlebt.
Nein, er hat leider den Krieg nicht überlebt. Also wie ging es danach weiter? Trier war erobert, Teile der 10. US-Panzerdivision kämpften halt in Erang, in Quint, in Wittlich, bis ungefähr die Höhe Bulley stieß man vor, hatte da aber irgendwie keine wirklichen, man hoffte noch Moselbrücken zu erobern, das hat aber nicht so gut geklappt. Dann hat man rumgedreht und hat in Trier erstmal diese ganze Einheit wieder auf Vordermann gebracht, also Waffen repariert, Munition, Treibstoff ergänzt, aber auch Verluste ausgeglichen durch Ersatz. Und in der Zeit können sich auch Leute daran erinnern, dass zum Beispiel in Trier stehende Kanonen auf diese deutschen Angreifer, die aus dem Ruwertal ungefähr die Höhe Lampaden angegriffen haben, geschossen hat. Also Trier war keine friedliche Stadt, sondern da hat es immer noch gekracht und gehollert und der Krieg war omnipräsent. Die meisten Zivilisten waren ja Gott sei Dank nicht da. Diese 10. US-Panzerdivision wurde dann aufgefrischt, hieß das damals im Militärjargon, hat also neues Material bekommen, neue Munition, neuen Treibstoff, Ersatzsoldaten und hat dann in die andere Richtung angegriffen. Hat also von Trier aus erstmal St. Wendel angegriffen und hat dann den ursprünglichen Plan wieder aufgenommen, nämlich zum Rhein vorzustoßen und hat dann in einem sehr schnellen Vorstoß über St. Wendel, Kaiserslautern Richtung Mannheim den Rhein erreicht. Da hat man über den Rhein gesetzt, also das eigentliche Ziel der Amerikaner, der Rhein, ja, also symbolhaft und natürlich eigentlich auch eine Verteidigungslinie. Die haben den Rhein aber da relativ kampflos überschritten und sind dann weiter vorgestoßen Richtung Süddeutschland. In den Geschichten, die der Regimentshistoriker aufgeschrieben hat, wird immer wieder beschrieben, dass man auf den Autobahnen vorgestoßen sei und in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Also man ist so schnell vorgestoßen, dass man gar nicht mehr dazu kam, irgendwie die Gefangenen irgendwie richtig wegzuführen. Das hat man dann nachfolgenden Einheiten überlassen. Also diese Schilderungen erinnern so an die Anfangszeit der deutschen Armee mit Blitzkrieg und so. Also das ging also wahnsinnig schnell. Und dann, es gab aber auch in Süddeutschland noch schwere Kämpfe, vor allem um Crailsheim. Das ist also im Gedächtnis dieser Einheit also besonders vermerkt. Da hat die deutsche Armee nochmal heftigen Widerstand geleistet. Und Richardson war eigentlich immer vorne weg. Es war kein Schreibtischoffizier, was man eigentlich also bei dem Rang auch schon erwarten könnte. Also dass man halt über den Stab von hinten führt. Manche Schilderungen erinnern immer so ein bisschen an den Wüstenfuchs Erwin Rommel, der ja auch immer geschildert wird, wie er vorne weg und immer der Erste und mit seinen Leuten. So wird auch der Richardson immer wieder geschildert. Ja, also er war immer vorne mit dabei und das ist ihm schließlich auch zum Verhängnis geworden. Er ist beim Übergang über die Donau ist er ums Leben gekommen. In der Verlustmeldung heißt es, dass er durch einen Artillerieangriff ums Leben kam, also durch deutsche Granaten. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mit Leuten in Mundaking gesprochen und unter anderem einen, also der kommentiert auf meiner Webseite, kannst du mal gucken, Locher heißt er, und der sagt, ja, so zwei Hitlerjungen hätten ihn versucht, noch in Sicherheit zu ziehen in Schuppen und es sei sogenanntes Friendly Fire gewesen, also eigene amerikanische geschossen. Da ist auf amerikanischer Seite keine Rede von, ob man das kann man auch heute natürlich nicht mehr feststellen. Es ist letztlich auch irrelevant, weil er war tot. Und das Dramatische daran ist, dass das war also Ende April 1945, diese Division hat, ich glaube 2 Tage danach, hat sie den Kampf eingestellt. Also das heißt, er ist also Also hätte er noch 1, 2, 3 Tage überlebt, dann wäre er zu seiner Familie nach Hause gekommen.
Zu seinen Kindern zurück, ja, in die USA, nach Texas.
Ist er aber nicht, ja, also ist also gestorben. Und offensichtlich war das ein großer Schock für diese Einheit, weil er war auch sehr beliebt. Also er war wohl ein echter Anführer, hatte einen großen Respekt genossen, also von oben nach unten, sowohl seiner Vorgesetzten als auch bis zum letzten Panzerfahrer. Die haben den also schon sehr geachtet. Das erfährt man immer wieder, wenn man die alten Dokumente durchliest. Und er war dann tot. Und für die Familie war das natürlich eine Katastrophe. Es ist lapidar zu erwähnen, das ist natürlich für jede Familie ist ein Verlust eines Angehörigen eine Katastrophe, egal unter welchen Umständen. Die Familie, mit der ich mich ja ein bisschen angefreundet habe, die hat mir auch dieses Telegramm gezeigt. Ich habe sogar auch dabei. Kann ich dir zeigen.
Ja.
Und also die bekommen halt ein Telegramm und dann steht dann halt, ihr Mann ist leider ums Leben gekommen.
Wie alt war seine Frau damals? Oder wie alt war er denn, der Richardson, damals, als er gestorben ist?
Also Jack Richardson ist am 9. Januar 1912 geboren. Und er ist am 26. April, ist er, glaube ich, gestorben.
33.
Ja, also in den besten Jahren.
33 sagen, Jahre, ne? Alt, ja.
Ja. Hm. Seine Frau, da müsste ich gucken, also die war ähnlich alt. 1915 geboren und 1988 ist die Phyllis Gray Richardson gestorben. Ja, also diese Familie hat dann ein Telegramm bekommen, also so wurde das damals dann überbracht. Also, und er wurde, also dieser Fall von Trier ging in Amerika durch die Presse. Also auf allen Titelseiten war Deutschlands älteste Stadt von Amerikanern erobert. Man muss sich überlegen, dass es damals noch nicht viele deutsche Städte gab, die von den Alliierten erobert waren im Westen. Mein Aachen, bekanntes Beispiel vorher, aber sonst gab es da nicht groß.
Und, stimmt, ne? Köln ist auch erst später erobert worden. Stimmt.
Ganz kurz später, ja. Also ungefähr um die gleiche Zeit. Aber das war ein Riesenereignis. Ja. Also es war auf allen Titelblättern und das war also, es wurde natürlich auch entsprechend propagandistisch ausgeschlachtet. Und natürlich auch, dass es Patton war. Patton war ja damals schon eine Berühmtheit und Patton hat natürlich, Patton ist später von Luxemburg an der Mosel entlang nach Trier und schreibt in sein Tagebuch, ja, also er habe den Schweiß der römischen Legionäre förmlich in der Nase gehabt. Heute liest sich das echt ein bisschen befremdlich für mich. Also viele Leute lachen darüber. Man darf aber nicht vergessen, dass es da um Menschenleben ging. Das war ja kein Cowboy- und Indianerspiel. Da sind halt ja hunderte Menschen für ums Leben gekommen. Und man hat auch den Verdacht, dass er die 10. US-Panzerdivision deswegen eingesetzt hat, weil Caesar mit der 10. Legion diese Region hier erobert hat. Hm. Ja, also diese Parallele, also er sah sich immer so als römischen, also in der Tradition der römischen Feldherren und er schreibt das. Also er schreibt tatsächlich, ich habe Trier mit der 10. US-Panzerdivision erobert, wie damals Caesar mit der 10. Legion.
Dieser General ist ja auch hier in der Nähe auch begraben. Er ist ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bei einem Autounfall gestorben, als Militärgouverneur von Bayern. War ja, wie gesagt, ein ziemlicher Hauding-Rabauke, aber auch fiel auch mit antisemitischen Sprüchen auf. Also das war schon eine ziemlich kontroverse Persönlichkeit. Und der ist ja hier in Luxemburg begraben worden.
Ja, also Patton war eine, ja, wie charakterisiert man Patton? Eine schillernde Persönlichkeit. Er war damals schon kontrovers, auch in der US-Militärführung, auch in der US-Öffentlichkeit. Aber er hatte Erfolge. Ja, also Patton war derjenige, der in Nordafrika die Deutschen besiegt hat. Patton war derjenige, der in Frankreich vormarschiert ist. Und vor allem Patton war der Retter von Bastogne in der Ardennenoffensive. Das heißt, er war eigentlich unangreifbar. Er konnte machen, was er wollte. Es gab immer mal wieder Skandale, dass er Untersetzte irgendwie geschlagen hat oder dass er irgendwie Verwundeten vorgeworfen hat, sie seien irgendwie, sie würden sich drücken wollen und sowas. Und das kam natürlich in den USA nicht gut an, aber ja, der Erfolg hat ihm halt recht gegeben. Und deswegen war er im Westen, war er natürlich der Star der Amerikaner. Also er war ein echter Popstar des Militärs und ist dann natürlich auch so aufgetreten. Er hatte einen Revolver mit Perlmuttgriff und Sonnenbrille und Lederhandschuhe und Bomberjacke und sowas. Also das war eine Erscheinung, ne? Und das war natürlich damals noch was ganz anderes als heute, wo man sowas vielleicht eher gewohnt wäre. Und er hat immer viel Wert drauf gelegt, irgendwie ja, sich mit seinen Truppen irgendwie zu verbrüdern und sowas und dass er einer von denen sei. Und das führte dann schließlich auch dazu, dass er in Luxemburg begraben ist. Die Amerikaner haben alle ihre Kriegstoten nicht in Feindesland begraben, sondern haben die im Prinzip dann auf alliiertem Gebiet begraben. Und das nächste war halt dann Luxemburg, der große Militärfriedhof in Luxemburg, der ja heute noch Bestand hat. Da wurde Patton begraben, seinem Wunsch entsprechend, neben seinen Soldaten begraben zu werden. Und das Grab ist heute noch vorhanden und es ist ein ganz normales weißes Kreuz, wie die anderen auch. Wer da heute hingeht, der sieht, ist eine Kette drumherum, damit nicht jeder drauf rumtrampelt. Aber ansonsten hat er seinem Wunsch entsprechend also ein ganz normales Soldatengrab erhalten. Es ist nicht der einzige US-Friedhof in der Gegend. Also wer sich das mal anschauen will, kann das in Luxemburg ja relativ einfach von Trier aus tun. Ist ja nicht so weit. Es gibt in der Nähe auch noch einen großen deutschen Soldatenfriedhof in Luxemburg. Wenn man die Masse an Kreuzen sieht, dann ist das natürlich auch schon echt erschreckend, weil da wird natürlich mal wirklich sehr, sehr ersichtlich, wie viele Menschen da gestorben sind. Wer den Colonel Richardson besuchen will, der findet dessen Grab in St. Arvold in Lothringen.
In Lothringen?
Ja, also auch das ist natürlich, ja, also er ist dann in Süddeutschland an der Donau ums Leben gekommen und wurde dann in Lothringen, in St. Arvold, unweit der deutschen Grenze, wurde er dann auf dem dortigen großen amerikanischen Soldatenfriedhof wurde er begraben. Und da liegt er heute noch. Und das ist natürlich eine Ironie der Geschichte, weil seine erste große Heldentat, ja, die Eroberung Triers, und das sind 90 Kilometer von hier. Und auch das ist so ein Ding, also viele Trierer fahren natürlich immer dahin. Also ja, es gibt ein großes schwedisches Möbelhaus, das in der Nähe eine Dependance betreibt. Und man hört, dass viele Trierer gerne dahin fahren. Wer sich mal ein bisschen mehr Zeit nimmt und fährt 10 Minuten, 15 Minuten weiter ist an diesem Soldatenfriedhof in St. Arvold und sieht dann das Grab dieses Colonel Jack Richardson. Und die Familien konnten auf Wunsch dann auch ihre Toten nachher heimholen in den USA. Das hat die Familie Richardson nicht gemacht. Mhm. Sie hat ihn aber direkt nach dem Krieg hier besucht. Es gibt auch noch Bilder von den Kindern, wie sie am Grab ihres Vaters sind. Und der Friedhof noch in Entstehung begriffen ist. Er ist heute eine große, top gepflegte Anlage. Damals war das im Prinzip eine große Wiese mit weißen Kreuzen.
80 Jahre später gibt es auf der Römerbrücke, die steht ja auch bis heute weiterhin, ein großes Fest mit Musik. Menschen sitzen da zusammen, lachen, es ist Sommer. Du warst damals auch da und hast mir damals eine Enkelin vorgestellt von diesem Lieutenant Colonel Richardson, die halt hier in Trier zu Besuch war, also im vergangenen Jahr.
Ja, also die nächste noch lebende Angehörige dieses Lieutenant Colonel Jack Richardson, das ist die Penny Baron Richardson, die in Kalifornien in den USA lebt, mit ihrem Mann, mit dem Robert. Und mit der habe ich mich über diese ganzen Recherchen, die schon Jahre andauern, angefreundet. Und das hat dann dazu geführt, dass sie schon zweimal auch in Trier war. Also sie hat Trier besucht, sie war auch vorher schon einmal in Trier. Da war sie aber nicht so sehr auf den Spuren ihres Großvaters, war sie auf einer Flusskreuzfahrt. Und wir sind dann in Kontakt gekommen. Ich wusste, dass es die Familie gibt durch diese sehr langen Recherchen und wusste auch, wo die Frau von Jack Richardson gestorben und begraben ist und so. Und als wir diese Plakette aufgehängt haben auf der Römerbrücke, also als der Oberbürgermeister, also als Wolfram Leibe die aufgehängt hat, haben wir natürlich auch darüber berichtet und auch der Volksfront hat darüber berichtet. Und eine Freundin von Penny hat ihr diesen Zeitungsartikel zugeschickt oder die mehreren Zeitungsartikel. Und daraufhin hat sie eine E-Mail geschickt an den Oberbürgermeister und hat ihr gesagt, sie ist die Enkelin und hat sich bedankt dafür, für diese Plakette. Und der hat mir das dann natürlich auch gezeigt, weil ja, wir haben damals, das war während Corona, haben wir die zusammen aufgehängt und er weiß natürlich auch um mein Interesse dran. Und ich habe ihr dann einfach zurückgeschrieben und habe ihr dann auch die Bilder geschickt von diesen Orten, wo er gedient hat und diese Unterlagen, die ich hatte. Und so hat sich dann erstmal ein schriftlicher Kontakt entwickelt und ich habe dann irgendwann gesagt, pass mal auf, wenn du willst, komm vorbei, dann zeige ich dir das alles. Ja. Und dann hat sie gesagt, okay, ich komme vorbei. Und dann kam sie vorbei mit ihrem Mann und also wir haben eine Stadtführung gemacht. Der Oberbürgermeister hat sie natürlich auch empfangen und also es war schon ein bisschen auch Staatsgast und es hat sich dann halt gezeigt, wie sehr sich halt auch die Familiengeschichte dann in diesem Kriegserlebnis auch ähnelt. Ne? Weil sie hat mir dann auch irgendwann erzählt, wie schrecklich das für ihren Vater war, dass er seinen Vater nicht hat kennengelernt. Ne? Mhm. Und das war ein total krasses Erlebnis. Also es war schon, also da kommt jemand und erzählt dir das und so haben wir uns angefreundet. Und als ich letztes Jahr da war, da haben wir den Besuch so gelegt, dass am letzten Tag ihres Besuchs das Brückenglück-Festival war, also das Brückenfest auf der Römerbrücke. Und da sind wir dann quasi zum Abschluss des Besuchs hin und haben halt ganz schnöde ein Gläschen Wein getrunken, haben über unsere Familien geredet und das war halt schon ein echt schönes Erlebnis.
80 Jahre nach Kriegsende seien wir froh, dass wir diese Epoche nicht mehr miterleben mussten und dass wir heute auf der Brücke feiern können. Die Plakette ist ja auch weiterhin heute dort angebracht.
Ja, die Plakette existiert weiterhin. Man sieht es ja an der Aussparung und ich bin nicht wenig stolz darauf, dass sie noch nie vandalisiert wurde. Also sie wurde weder besprüht noch irgendwie mit Aufklebern versehen und das finde ich gut.
Ernst, vielen Dank, dass du hier warst. 80 Jahre nach Kriegsende, wie die Amerikaner damals Trier erobert haben und wer eigentlich der Soldat war, der damals halt diesen Trupp angeführt hat. Noch mehr zu Ernst Mettlach und seiner Recherche findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr einen Link zu seiner Website, in der er halt noch weitere Details nennen kann. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann meldet euch doch unter podcast@volksfront.de. Ja, und bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank, Ernst, dass du hier warst.
Dankeschön.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.